CD Wissen präsentiert Große Frauen und Männer der Weltgeschichte, Teil 13. Menschen, die den Verlauf der Geschichte verändert oder entscheidend geprägt haben. Feldherren, Politiker, Philosophen, Künstler, Schriftsteller, Forscher, Musiker und Erfinder werden porträtiert und vor ihrem historischen Hintergrund dargestellt. Hören Sie die Lebensgeschichten bedeutender Persönlichkeiten von der Antike bis in die Gegenwart. CD Wissen ist auch im Abo oder als Sammeledition erhältlich. Nähere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet und unter www.hörkiosk.de.
Johann Wolfgang von Goethe, 1749 bis 1832. Eine abscheuliche Nachahmung jener schlechten englischen Stücke, wettert Friedrich der Große, als man ihm eine Aufführung des Götz von Berlichingen zumutet. Niemand kann damals, Ende des 18. Jahrhunderts, ahnen, dass genau dieses Stück auch über 200 Jahre später noch die Theatersäle füllen und der junge Dichter Johann Wolfgang Goethe zu den bedeutendsten der Weltgeschichte zählen sollte. Am 28. August 1749 wird der 18-jährigen Katharina Elisabeth Goethe nach tagelanger Quälerei mitgeteilt, der von ihr soeben geborene Stammhalter sei tot. Tatsächlich grenzt es an ein Wunder, dass der tiefblau angelaufene Säugling dann doch noch nach Luft schnappt. Diesen Lebenswillen beweist außer Johann Wolfgang nur noch seine Schwester Cornelia, die ein Jahr später zur Welt kommt. Drei weitere Kinder, die aus der Ehe Johann Caspar Goethes mit seiner 21 Jahre jüngeren Frau hervorgehen, sind entweder totgeburten oder sterben im Kleinkindalter. Caspar Goethe ist als kaiserlicher Berater und Jurist in Frankfurt am Main tätig. Der gebildete Vater gibt seine Kenntnisse in Religion und Bibelkunde, in Musik und Naturwissenschaften sowie in alten und neuen Sprachen mit Strenge und Disziplin an die Kinder weiter. Für ein standesgemäßes Auftreten der wohlhabenden Familie Goethe ist es zudem unerlässlich, Tanzen, Fechten, Zeichnen und Französisch perfekt zu beherrschen. Die Kreativität der Kinder wird durch die unterhaltsamen Geschichten, die die lebenslustige Mutter gerne erzählt, gefördert. Ebenso durch das Marionettentheater, das der kleine Johann Wolfgang und seine Schwester von der Großmutter Goethe geschenkt bekommen. Während seiner Pubertät entgleitet Johann Wolfgang dem autoritären Vater. Er nimmt an Glücksspielen teil und lässt sich heimlich einen Zweitschlüssel für die Eingangstür seines Elternhauses anfertigen. Er kommt und geht, wann er will. Als er sich zu allem Übel auch noch in eine Frau verliebt, die einem Betrügerring angehört und selbst mit dem Gesetz in Konflikt kommt, steht für den strengen Vater fest, Johann Wolfgang muss schnellstmöglichst mit seinem Jurastudium beginnen, um zurück in geordnete Bahnen zu finden. Also reist der Filius im Oktober 1765 nach Leipzig, um dort zu studieren. Johann Wolfgang schreibt sich zwar in Jura ein, besucht diese Vorlesungen aber kaum, sondern bevorzugt Poetik, naturwissenschaftliche Fächer und Medizin. Außerdem nimmt er Zeichenunterricht. Leidenschaftlich verliebt er sich in dieser Zeit in Käthchen Schönkopf, die ihn zu zahlreichen Gedichten inspiriert. Als er an seinem 19. Geburtstag von Koliken und Blutstürzen gepeinigt nach Frankfurt zurückkehrt, ist sein Vater entsetzt. 3 Jahre lang hat er die Hälfte seines Einkommens in einen Tunichtgut investiert, der es wagt, ohne Abschluss nach Hause zu kommen. Die Stimmung bei den Goethes sinkt auf den Nullpunkt. Nach einigen Monaten in der Heimat macht sich Johann Wolfgang im April 1770 auf den Weg nach Straßburg. Obwohl ihn weiterhin alles andere mehr interessiert als Jura, schließt er ein Jahr später sein Studium doch noch ab. Er promoviert zum Lizenziaten der Rechte. Während seines Straßburg-Aufenthaltes befindet sich der rebellische junge Mann wohl in einer Art Selbstfindungsphase. Er hat es satt, sich der vorherrschenden Etikette zu unterwerfen und weigert sich strikt, mit geflochtenem und gepudertem Haar in Kniebundhosen über Rock und Schnallenschuhen herumzustolzieren. Johann Wolfgang fühlt sich zu allem hingezogen, was der Natur entspricht, und findet alles Aufgesetzte abstoßend. Er trägt sein Haar offen und kleidet sich leger in Lederhosen und Stiefel, was zu dieser Zeit höchstens als Reisegarderobe Akzeptanz findet. Sein Lebensstil ist Sturm und Drang und entspricht voll und ganz dem Grundgedanken der vorherrschenden literarischen Epoche. Am liebsten möchte Johann Wolfgang seinen Lebensunterhalt als Dichter bestreiten. Doch als seine erste Fassung des Götz von Berlichingen beim Publikum durchfällt, erkennt der junge Freigeist, dass er als freischaffender Künstler nicht leben kann. Widerwillig kehrt er nach Frankfurt zurück und arbeitet mehr schlecht als recht in der Anwaltskanzlei, die sein Vater für ihn einrichtet. Caspar Goethe hält nichts von Poesie und den Flausen, die der Filius nach wie vor im Kopf zu haben scheint. Um Johann Wolfgang endgültig von seinen Spinnereien zu heilen, schickt er ihn 1772 erneut fort. Diesmal soll er eine Stelle als Rechtspraktikant am Reichskammergericht in Wetzlar antreten. Weder Vater noch Sohn ahnen zu diesem Zeitpunkt, welche Auswirkungen dieser Aufenthalt auf die dichterische Entwicklung Johann Wolfgangs und somit auf die ganze Generation der Stürmer und Dränger haben wird. Hitzköpfig verliebt sich der junge Goethe in die bereits anderweitig verlobte Charlotte Buff. Diese unerfüllte Liebe und der Selbstmord eines Bekannten bilden die Grundlage für sein 1774 erscheinendes Werk »Die Leiden des jungen Werther«. Der Briefroman verbreitet sich wie ein Lauffeuer. »Den Werther leben«, lautet die Devise unter den jungen Erwachsenen. Da Goethe seinen Kleidungsstil auf die Figur des Werther übertragen hat, fungiert er als Trendsetter für eine ganze Generation. Jeder, der etwas auf sich hält, kleidet sich nach der sogenannten Werther-Mode. Die weitaus dramatischere Konsequenz seines Werkes ist ein explosionsartiger Anstieg der Selbstmordrate junger Männer, die ihrem Idol in den Freitod folgen. Goethe ist darüber entsetzt und lässt in der zweiten Auflage zu Beginn des Romans ein Gedicht abdrucken, in dem Werther sagt, sei ein Mann und folge mir nicht nach. 1774 lernt Goethe auch den jungen, lebenslustigen Fürsten Karl August kennen, der den Dichter vom ersten Augenblick an sympathisch findet. Als Karl August mit seinem 18. Geburtstag Regent des Herzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach wird, reist er zu Johann Wolfgang und lädt ihn nach Weimar ein. Im Juli 1775 folgt Goethe dieser Einladung und ist von nun an der Vertraute des Herzogs. Johann Wolfgang macht die Ausschweifungen des jungen Regenten so lange mit, bis er die Not des Volkes erkennt und Karl August auf sein verschwenderisches Leben aufmerksam macht. Statt verwarnt zu werden, wird Goethe für diese Dreistigkeit sogar belohnt. Karl August ernennt ihn zum Staatsdiener in der obersten Verwaltung. Die ersten 10 Jahre in Weimar wird Goethe von seiner Liebe zu Charlotte von Stein, der Frau des Oberstallmeisters am Weimarer Hof, getragen. Die 7 Jahre ältere Dame ersetzt ihm die Seelenverwandtschaft, die er zuvor nur von seiner 1777 verstorbenen Schwester Cornelia kannte. In unzähligen Briefen redet er Frau von Stein mit »lieber Engel«, »einzige unter den Weibern« oder mit »besänftigerin« an. Letztere Bezeichnung entspricht dem Verhältnis der Liebenden wohl am ehesten, da die korrekte und disziplinierte Hofdame genau weiß, mit welchen Mitteln sie den leidenschaftlichen jungen Mann in ihre platonische Beziehung fesseln kann. Ist er mal wieder zu ungestüm und kennt seine Grenzen nicht, ignoriert sie ihn einfach so lange, bis er zu Kreuze kriecht. Sie lehrt ihn viel über Etikette bei Hofe und wird mit Zufriedenheit beobachtet haben, wie der ihr Verfallene Karriere macht. 1779 wird er von Karl August zum Geheimrat ernannt, und der Kaiser erhebt Goethe 3 Jahre später sogar in den erblichen Adelsstand. Johann Wolfgang heißt nun von Goethe. Doch nicht nur politisch und gesellschaftlich ist Goethe erfolgreich. Neben zahlreichen Gedichten entstehen die Bühnenstücke Clavigo, Stella und die Urfassung des Egmont. Bei der Aufführung der Prosafassung der Iphigenie 1779 in Weimar gibt er sogar selbst den Orest. Außerdem flammt auch sein Interesse für Naturwissenschaften wieder auf. Goethe nimmt an Forschungen und anatomischen Studien in Jena teil und entdeckt dabei den Zwischenkieferknochen. Und trotzdem ist Goethe unzufrieden. Einige Projekte am Weimarer Hof entwickeln sich schlechter als erwartet. Zudem leidet er zunehmend unter der Beziehung zu Charlotte von Stein. Er ist frustriert. Alles scheint ihm über den Kopf zu wachsen. 1786 verlässt er Weimar fluchtartig, um inkognito nach Italien zu reisen. Endlich hat er wieder Zeit für sich, für Kunst und für die Natur, die er so sehr liebt. Er reist ohne jeglichen Komfort und will so nah wie möglich am Geschehen sein, um endlich wieder zu spüren, wie es ist, zu leben. Er teilt sein Bett mit einer rassigen Italienerin und holt mit ihr die Sinnlichkeiten nach, die ihm Charlotte verwehrt hat. Ich darf wohl sagen, ich habe mich in dieser anderthalbjährigen Einsamkeit selbst wiedergefunden. Aber als was? Als Künstler, sagt er über das Ergebnis seiner Reise. Die Zeit der Abwesenheit hat an der Zuneigung seines Gönners Karl August nichts verändert. Als Geheimrat und persönlicher Berater des Herzogs kehrt Goethe im Juni 1788 nach Weimar zurück. Mit den unangenehmen Verwaltungsaufgaben muss er sich jetzt nicht mehr beschäftigen. Goethe kümmert sich nur noch um Kunst und Wissenschaft. Er übernimmt unter anderem die Direktion des Theaters, leitet die Zeichenschule und hat Aufsicht über die Universität in Jena. Einen Monat nach seiner Rückkehr kommt eine Bittstellerin zu ihm, Christiane Vulpius. Sie ist knapp über 20, er mittlerweile fast 40. Was als lockere Affäre beginnt, führt zu einer 18 Jahre dauernden Beziehung, aus der 5 Kinder hervorgehen, von denen aber nur Julius Walter August, der 1789 geboren wird, überlebt. Eine uneheliche Schwangerschaft ist im damaligen Weimar ein Verbrechen. Christiane hat Angst, ihr droht eine Geldstrafe und die öffentliche Kirchenbuße, bei der sie unter Eid den Vater des Kindes bekannt geben muss. Diesen erwarten dann Bußgeld und Gefängnis. Goethe hat aufgrund seiner hohen Stellung keine Angst vor diesen Folgen. Er verstößt gegen sämtliche Regeln der Gesellschaft und nimmt Christiane in sein Haus auf, wo er bis zur Hochzeit im Oktober 1806 in wilder Ehe mit ihr lebt. Die Haute-Volée lehnt Christiane ab. Nur Goethes Mutter lässt in ihren Briefen den Bettschatz ihres Sohnes herzlich küssen. In Frankreich ist in jenen Tagen die Revolution in vollem Gange. Adelshäuser fürchten um ihre Macht. 1792 kommt es schließlich zum Krieg zwischen der Europäischen Koalition und den revolutionären Franzosen. Auch Karl August, der Preußen unterstützt, zieht ins Feld und sein persönlicher Berater mit ihm. Ein böser Traum, der mich zwischen Kot und Not, Mangel und Sorge, Gefahr und Qual, zwischen Trümmern, Leichen, Äsern und Scheißhaufen gefangen hielt, schildert Goethe seine Empfindungen während der Schlacht. Und an Christiane schreibt er in seiner Not: »Mein Liebstes, meine liebe Kleine, mein Kind, ach, Liebchen, es ist nichts besser, als beisammen zu sein. Behalte mich, ja, lieb.« Der Feldzug scheitert. Die Revolutionäre siegen. Im Dezember 1792 kehrt Goethe zu seiner Familie zurück. »1794 beginnt die Annäherung zwischen Goethe und Schiller, aus der sich vorsichtig im Laufe der Jahre eine innige Freundschaft entwickelt. Die beiden unterschiedlichen Temperamente besprechen sich über Weltprobleme und diskutieren ihre Werke, sowie kunsttheoretische und philosophische Fragen. Zusammen tauchen sie in die Schaffensphase der Balladen ein. Werke wie »Der Zauberlehrling« von Goethe oder »Der Handschuh« von Schiller entstehen. Der einzige Haken an der tiefen Verbundenheit der beiden Männer ist Schillers Abneigung gegen Christiane. Trotzdem verbringen die beiden Männer den Jahrhundertwechsel gemeinsam und in Harmonie. Ich war im Stillen herzlich erfreut, gestern Abend mit Ihnen das Jahr und auch das Jahrhundert zu schließen. Lassen Sie den Anfang wie das Ende sein und das Künftige wie das Vergangene, schreibt Goethe am 1. Januar 1800 an seinen Dichterfreund. Das neue Jahrhundert beginnt für Goethe nicht gut. Der Dichter schwebt in Lebensgefahr. Eine Gesichtsrose hat sich auf Rachen und Kehlkopf ausgebreitet. Er hat entsetzliche Hustenkrämpfe, Erstickungsanfälle und ist zeitweise bewusstlos. Kaum hat er sich erholt, trifft ihn ein neuer Schlag. Im Mai 1802 stirbt Friedrich Schiller. Die Nachricht von seinem Tod hat man ihm zunächst verschwiegen. Goethes Schmerz ist unerträglich. In seinem Haus herrscht tagelang Totenstille. Er fällt in eine tiefe Schaffenskrise. Erst 1808 wendet sich das Blatt wieder. Auf dem Erfurter Fürstenkongress wird Goethe die Ehre einer Privataudienz bei Kaiser Napoleon Bonaparte zuteil, der ihm den Orden der Ehrenlegion verleiht. Im selben Jahr veröffentlicht er das Werk, das am ehesten mit seinem Namen verbunden wird: Faust, der Tragödie erster Teil. Die Arbeit daran hat ihn Jahrzehnte begleitet. Und neben dem Künstlerischen kehrt der naturwissenschaftliche Ehrgeiz in Goethes Leben zurück. Mit seinen Studien zur Farbenlehre will er etwas ganz Neues schaffen und aller Welt zeigen, dass er nicht nur Dichter ist. Aber die Wissenschaftler seiner Zeit belächeln sein Werk herablassend. In seiner politischen Karriere schreitet Goethe voran. 1815 wird er erster Minister im Großherzogtum Sachsen-Weimar. Aber schon im Jahr darauf trifft ihn ein erneuter Schicksalsschlag. Seine Frau Christiane stirbt. Als junger Dichter trieben Goethe die Raubkopien seiner Werke fast in den Ruin. Dies will er 1825 ein für allemal unterbinden. Goethe lässt sein Gesamtwerk, das zu diesem Zeitpunkt unzählige Gedichte, Erzählungen und Bühnenstücke umfasst, urheberrechtlich schützen. Er gilt somit als einer der ersten, die sich für den Schutz des geistigen Eigentums eingesetzt haben, der noch heute die Grundlage jeder künstlerischen Arbeit bildet. Neben diversen Auszeichnungen wird Goethe 1827 zu seinem Geburtstag das Großkreuz des Verdienstordens der Bayerischen Krone von König Ludwig I. verliehen, der zu diesem Zwecke persönlich nach Weimar reist. Im Jahr darauf muss der Hochgeehrte den Tod seines langjährigen Freundes Karl August, Großherzog von Weimar, beklagen. Kaum hat er die Trauer überwunden, stirbt 1830 sein Sohn. Drei Enkelkinder und eine fürsorgliche Schwiegertochter bleiben ihm. In ihren Armen stirbt Johann Wolfgang von Goethe im Alter von 83 Jahren. Am 22. März 1832 erliegt er einer schweren Lungenentzündung. Neben seinen dichterischen und naturwissenschaftlichen Werken hat Goethe in Dichtung und Wahrheit Rechenschaft über sein Leben und seine Arbeit abgelegt. Und über seinen Sekretär Johann Peter Eckermann sind der Nachwelt viele seiner persönlichen Gedanken bis heute erhalten geblieben.